Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher und in dieser Woche sprechen wir mit Herrn Ralf Reinstädtler. Er ist seit 2023 geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Die IG Metall ist, wie ihr vielleicht wisst, noch vor Verdi die größte Einzelgewerkschaft der Bundesrepublik mit etwa 2,1 Millionen Mitgliedern, Stand jetzt im Januar 2025. Herr Reinstädtler ist gelernter Werkzeugmacher und hat sich schon früh für die Ausbildungsbedingungen in Betrieben interessiert und engagiert. Bei der IG Metall ist er zudem für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit zuständig. In unserem Gespräch geht es um die Pläne der schwarz-roten Regierung, um die Probleme der Wirtschaft und der Industrie und um mögliche Lösungen. Wir reden auch über die Rolle von Gewerkschaften in unserer Demokratie, klimaneutrale Wirtschaft und diskutieren über die Frage, ob Menschen sich in einer Gewerkschaft engagieren sollten. Da Herr Reinstädtler in Frankfurt am Main arbeitet, fand dieses Gespräch online statt, daher ist die Soundqualität vielleicht nicht so gut wie gewohnt, aber zuhören lohnt sich in jedem Fall. Viel Spaß! Herr Reinstädtler, die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz ist jetzt ja seit ein paar Wochen im Amt. Was halten Sie denn aus Sicht der IG Metall von der bisherigen Arbeit der schwarz-roten Regierung und den Plänen?
Also wir als IG Metall sind vor allen Dingen immer sehr froh, dass wir wieder eine Bundesregierung haben, die, so zumindest mal der Eindruck, sich nur dadurch auszeichnet, dass sie streitet, sondern dass sie tatsächlich auch einen Koalitionsvertrag zustande gebracht hat und jetzt auch nach vorne Handlungsfähigkeit zumindest bisher zeigt. Das ist auch bitter nötig, weil wir hatten in der Tat in einer Phase oder in einer sehr schwierigen Zeit keine wirklich handlungsfähige Regierung. Stillstand, wo es Entscheidungen gebraucht hätte und eine hohe Unsicherheit. Das ist erstmal das Gute, dass durch die Bundestagswahl und den Koalitionsvertrag jetzt eine Sicherheit da ist und auch eine Regierung am Start. Es ist halt leider so, dass viel Zeit von der Uhr geht, wo wir als IG Metall natürlich ungeduldig drauf gucken und sagen, meine Güte, Zeit können wir uns nicht erlauben dort jetzt oder sozusagen, wir brauchen da Fortschritt, wir brauchen sozusagen Geschwindigkeit. Das mache ich denen gar nicht zum Vorwurf, es zeigt halt auch, sag ich mal, was in der Demokratie, was ich finde auch normal ist halt, was dann an Aushandlungsprozessen notwendig ist, weil eigentlich sind die nicht langsamer als in der Vergangenheit, eher sogar zügig unterwegs und trotzdem, man ist ein bisschen ungeduldig, auch aufgrund der langen Phase des Stillstands, dass endlich was passiert. So, jetzt haben wir ja gerade diese Woche erste Ergebnisse, die jetzt mehr als Koalitionsvertrag sind, sondern auch ins Parlament gehen und behandelt wurden und entsprechende Entscheidungen. Ja, und da ist Licht und Schatten. Ja, sind vor allen Dingen natürlich die Investitionsentscheidungen, die sehr wichtig sind, die auch richtig sind, die notwendig sind, wenn man halt tatsächlich strategisch die Bundesrepublik ökologischer gestalten will und auch so einen Umbau der Industrie flankieren will und auch Entlastungen organisieren will für die Industrie an der einen oder anderen Stelle. Es ist aber auch ein bisschen Enttäuschung dabei, weil wenn ich jetzt mal gucke auf die Entlastung bei den Strompreisen, richtig, für Industrie wurde dort jetzt was geregelt. Für Privatverbraucher, da stand noch was dazu im Koalitionsvertrag. Das hat sich jetzt erstmal, da findet sich jetzt halt nicht im Gesetzgebungsverfahren. Da wird jetzt wieder drüber gestritten, in Anführungszeichen, oder gegebenenfalls nachverhandelt. Also ist ein bisschen Licht und Schatten, was die aktuelle Lage angeht. Aber insgesamt sind wir schon zufrieden, dass jetzt auch nochmal Weichenstellungen pro Industrie, Weichenstellungen auch vorgenommen werden zur Erneuerung, Weiterentwicklung von Infrastruktur und damit halt auch wichtige Entscheidungen für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Also das ist das, was ich als Resümee ziehen würde nach der Wahl und was bisher passiert ist. Und jetzt haben wir halt Pech, weil es kommt die Sommerpause. Kann man sagen, okay, haben auch eine Pause verdient, aber es wäre halt jetzt wichtig, dass dann tatsächlich auch die Zeit genutzt wird, dass dann halt, wenn das Parlament dann nach der Sommerpause wieder zusammenkommt, dass die nächsten Maßnahmen sehr, sehr schnell verabschiedet werden.
Ein großes Thema ist ja aktuell die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Situation der Wirtschaft hier in Deutschland und eben auch der Industrie. Eine Maßnahme, die da von der neuen Regierung, zumindest im Koalitionsvertrag zu finden ist, ist das Thema wöchentliche Höchstarbeitszeit im Vergleich zur täglichen Höchstarbeitszeit. Was halten Sie denn von diesen Plänen?
Also da sind wir als IG Metall klar dagegen, weil das halt so ein Stück weit, also da ist vieles, was man kritisch anmerken kann. Zum einen wird es, also die Art und Weise, wie es vorgetragen wird. Es wird ja der Eindruck erweckt, als hätten wir, als wären wir ein Land von Faulenzern, die ja das Arbeiten verlernt hätten. Das ist nicht die Lebenserfahrung, die ich habe. Das ist auch nicht der Zustand in der Industrie und ich vermute auch im Handwerk nicht und generell. Also da werden ja auch Menschen beleidigt, wenn man ihnen sozusagen so eine Vorhaltung entgegen, mit so einer Vorhaltung entgegentritt. Also ich finde, hat die Regierung an der Stelle sich einen Bärendienst erwiesen, weil eigentlich die Leistungsträger sind dadurch erstmal ein Stück weit verärgert, weil das wird ja so verbunden mit Life-Life-Balance und so einem Reden davon. Also als wäre die Leistungsbereitschaft der Menschen oder die mangelnde Leistungsbereitschaft der Menschen schuld an der wirtschaftlichen Lage. Dieser Zusammenhang ist hanebüchen. Wir haben nach wie vor, oder wir haben mit der höchste Erwerbsquote in der Geschichte der Republik. Wir haben jede Menge Mehrarbeit, die überhaupt nicht vergütet wird und. Also alle tatsächlichen Kennzahlen zeigen in eine andere Richtung. Also insofern ist diese Debatte dämlich. Man kann natürlich darüber diskutieren, braucht es starre Arbeitszeit oder ist flexible Arbeitszeit nicht sozusagen das Maß der Dinge? Und da ist die Antwort ganz klar, ja, es braucht flexible Arbeitszeiten. Nur der Witz ist, die haben wir schon. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir ein Arbeitszeitgesetz hätten, was irgendwie besonders starr wäre. Und insofern fragt man sich natürlich schon, haben diejenigen, die das da aufgeschrieben haben, handeln die im Wissen über die Realitäten in den Betrieben oder in den Verwaltungen? Ja, also wir haben ja ein Arbeitszeitgesetz, das eigentlich bis zu 60 Stunden in der Woche an Arbeitszeit ermöglicht, weil wir haben ja auch keine 5-Tage-Woche im Arbeitszeitgesetz, sondern eine 6-Tage-Woche, also alle Werktage ist der Samstag dabei. Mhm. Die Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz ist 10 Stunden. Theoretisch 6 Tage in der Woche komme ich auf 60 Stunden. So, das ist aber ja nichts, was man durchhält. Also insofern braucht es Ausgleichszeiträume, die sind auch wiederum im Arbeitszeitgesetz beschrieben. Also was ich sagen will, ist, da gibt es jede Menge Flexibilität und natürlich wird auch flexibel in den Betrieben gearbeitet. So, und wenn man da jetzt umstellt und sagt, naja, dann machen wir halt aus einer täglichen Arbeitszeit eine wöchentliche, dann hat das zur Folge, dass es ja vom Prinzip nur noch die Ruhezeiten gibt, die irgendwie eine Begrenzung darstellen. Das sind 11 Stunden zwischen sozusagen 2 Arbeitstagen. Das bedeutet, es wären Arbeitszeiten möglich, ja dann halt von 13 Stunden und in der Summe bis 60 in der Woche. Und das ist nicht nur, dass das Wahnsinn ist, sondern das ist natürlich auch völlig ungesund. Und das ist nichts, was man auf Dauer sozusagen durchhalten kann. Deswegen wird diese Diskussion, dieses Arbeitszeitgesetz soll die Menschen ja auch schützen vor Entgrenzung. Und das hat absolut seinen Sinn, zu sagen, ein Normalarbeitstag, und wie gesagt, das Gesetz lässt Ausnahmen zu, ein Normalarbeitstag oder ein normaler Tag sollte aus 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlafen, 8 Stunden Ruhezeit bestehen. Und ich finde, das ist halt, glaube ich, etwas, was sich bewährt hat. Und als so eine normale Regel auch nicht zerstört gehört. Und wie gesagt, Flexibilität ist heute schon in den Betrieben das Normale. Das war noch nie anders. Deswegen geht das Thema so, oder die Idee geht so ein bisschen am Thema vorbei, weil sie wird nicht dazu führen, dass in irgendeiner Form neue Arbeitsplätze entstehen. Sie wird nicht dazu führen, dass irgendwie die wirtschaftliche Lage sich dadurch verbessert, weil es der Zustand wird sich verschlechtern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil der Arbeitgeber möglicherweise nicht mehr so planvoll die Arbeitszeit gestalten muss, sondern einfach auf Zuruf so eine Unsicherheit sozusagen überträgt auf die Beschäftigten. Aber eine höhere Produktion, längere Öffnungszeiten, weiß der Teufel, was man sich da vielleicht alles drunter verspricht und vorstellt, wird es dadurch nicht geben. Also wir lehnen es klar ab.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch sehr begründet.
Ja. Ein Kritikpunkt, den man dann häufig eben an der IG Metall oder auch anderen Gewerkschaften hört, ist eben, okay, die fordern jetzt, dass die Leute alle weniger Stunden arbeiten, trotzdem quasi mehr Geld bekommen oder das gleiche Geld bekommen, ne? 35 Stunden, 30 Stunden, 4-Tage-Woche, alles so Begriffe, die dann häufig fallen. Da fragen sich dann viele, das ist die Frage, die ich auch häufig höre, wenn ich mit Menschen über Gewerkschaften spreche, wie soll das denn funktionieren? Wie sollen wir denn immer weniger arbeiten und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich bleiben? Wie sollen wir dann noch mit Ländern wie China beispielsweise mithalten können? Was würden Sie diesem Vorwurf entgegnen?
Ja gut, also das ist ja vom Prinzip ein Vorwurf, der ist so alt wie Gewerkschaften, dass man uns ein Stück weit eine mangelnde Realitätsblick oder sowas unterstellt. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also wir wissen natürlich sehr wohl und alle Beschäftigten wissen das auch in den Betrieben. Sichere Arbeitsplätze gibt es nicht in Betrieben, die nicht wirtschaftlich nach vorne arbeiten, die nicht nach vorne investieren und Ähnliches. Also insofern ist der Zusammenhang eines Unternehmens, das wirtschaftlich erfolgreich ist und der Tatsache, dass in solchen Unternehmen dann halt vernünftige Arbeitsbedingungen überhaupt erst möglich sind, der ist uns ja bestens bekannt. Und ich meine, unsere Mitglieder arbeiten ja in solchen Unternehmen und solchen Betrieben oder in solchen Situationen und die können sehr gut einschätzen, was möglich ist und was nicht. Und das Zweite ist natürlich, wir verhandeln ja und nicht, also wir sind ja keine Diktatur, wo wir als Gewerkschaften einseitig die Arbeitsbedingungen festlegen, sondern das ist ein Aushandlungsprozess mit dem Arbeitgeberverband oder mit einzelnen Unternehmen. Und am Ende gibt es einen Vertrag mit zwei Unterschriften und einen Kompromiss. In aller Regel ist ja nicht so, dass wir uns auch mit allem immer so durchsetzen würden. Und wir spüren natürlich auch in Tarifverhandlungen, dass ob die wirtschaftliche Lage einer Branche oder eines Betriebes ausgezeichnet ist oder ob es gerade schwierig ist. Das zeichnet sich ja auch in Ergebnissen ab. Wir haben ja nicht jedes Mal, also wir haben ja immer das gleiche Ergebnis. Das ist sehr schwankend und hat sehr viel damit zu tun, was die Leistungsfähigkeit der Unternehmen angeht. Also unsere Erfahrung ist eigentlich die, dass halt erstens mal Unternehmen, die anständig bezahlen und mit ihren Leuten anständig umgehen, sind attraktiv. Und in attraktive Unternehmen gehen in aller Regel diejenigen, die halt auch, für den Arbeitgeber besonders interessant sind, die wechselbereit sind, die sagen, ich kann mir auch vorstellen, woanders zu arbeiten. Also die eher so die Stärkeren auf dem Arbeitsmarkt, ja, die suchen sich ihren Arbeitgeber ein bisschen aus. Und dann sind attraktive Arbeitsbedingungen natürlich schon auch ein Plus. Und mit Arbeitnehmern, die motiviert sind und auch entsprechend, von ihrer Qualifikation entsprechend was mitbringen, da lassen sich auch gute Ergebnisse erzielen. Lässt sich, sag ich mal, auf Produktion oder halt auch Geschäftsmodelle, Produkte nach vorne gut entwickeln. Also die Erfahrung ist schlicht die, dass dort, wo wir als Gewerkschaften vertreten sind, in aller Regel auch die Unternehmen sehr erfolgreich sind. Auch global sehr erfolgreich sind. Also der Zusammenhang, den sehe ich überhaupt nicht.
Jetzt kann ich trotzdem nachvollziehen, wenn Leute sich anschauen, wie in China beispielsweise, wie viel die Menschen da arbeiten. Und China ist ja wahrlich nicht mehr nur Billigprodukte, sondern auch heutzutage hochqualitative Produkte, super ausgebildete Menschen, die da arbeiten, die dann sich anschauen, okay, hier arbeiten wir in Deutschland so und so viele Stunden, die arbeiten so und so viele Stunden, dass die sich fragen, okay, wie können wir mit dem Ausland, trotz all der Sachen, die Sie gerade gesagt haben und der Attraktivität, die das schafft, trotzdem im Ausland noch mithalten und dass es nicht dazu kommt, dass noch quasi mehr Industrie ins Ausland abwandert?
Also der Grund, warum Industrie abwandert, da gibt es ja nicht den einen. Es sind verschiedene, also Standortfaktoren nennt man das ja. Es gibt ja unterschiedliche und einer ist maßgeblich sind im Moment halt Faktoren, die haben gar nichts mit den Entgelten oder mit der Arbeitszeit oder mit den Beschäftigten zu tun, sondern haben mit Rahmenbedingungen zu tun, die gar nicht beeinflussen können, sondern Politik verantwortlich ist. Also um ein Beispiel zu nennen, Energiepreise. Ja, wir können gar nicht die Entgelte so reduzieren, dass sozusagen ein energieintensives Unternehmen wirtschaftlich produzieren könnte. Die Arbeitnehmer könnten sozusagen für nichts arbeiten und trotzdem müssen es funktionieren, weil einfach die Energiepreise einen globalen Wettbewerb so nicht ermöglichen. Und das sind auch Unternehmen, die im Moment stehen, wo nicht produziert wird, wo auch unklar ist, ob und wann wieder produziert wird, weil es halt nicht vom Mensch abhängt, sondern von Energie. Also man muss auch immer gucken, was sind die Gründe, warum halt solche Themen wie Verlagerung plötzlich relevant werden. Und wenn es jetzt um die Arbeitsentgelte geht oder um halt die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vergleich halt zu anderen Ländern, ja, da ist natürlich klar, Produkte, die sozusagen international gefertigt werden können, zu ansonsten auch, sage ich jetzt mal, vergleichbaren Rahmenbedingungen, jetzt mal Energie wäre gleich teuer und so weiter, dann ist der Faktor Mensch natürlich auch einer, der zu berücksichtigen ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir erleben ja auch, und das ist jetzt auch nichts Neues, dass die Einkommenssituation in Branchen und in Bereichen, wo es sozusagen sich darauf reduziert, dass der Unterschied nur noch durch Entgelte irgendwie maßgeblich ist, da steigen keine Einkommen. Das sind Betriebe, die sind in ihrer Existenz bedroht. Da wird nicht irgendwie eine Entgelterhöhung von irgendjemand erreicht. Da sind Themen einer Entgeltreduzierung auf der Tagesordnung. Leider, ja. Und auch nicht zwingend halt in Betrieben, wo wir als Gewerkschaften vertreten sind. Aber selbst wenn wir dabei sind, wenn uns nichts Besseres einfällt und nichts anderes mehr möglich ist, dann ist das leider das Thema. Und es gibt ja, ich meine, historisch gesehen auch Branchen, die immer maßgeblich waren für die Industrie in Deutschland, die heute keine Rolle mehr spielen, weil es halt einfach am Ende des Tages nur noch darum ging, wo ist sozusagen dieses Produkt am billigsten herzustellen, und alle anderen Faktoren waren sozusagen irgendwie egalisiert und dann ist nur noch das Entgelt der Unterschied gewesen. Und da ist auch der Punkt, dass wir als Gewerkschaft sagen, wenn wir in so eine Situation geraten, dann haben wir als Gesellschaft, als Nation, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verloren. Und wir brauchen Industriebetriebe, die sich unterscheiden, nicht dadurch, dass halt die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer dort wenig verdienen, sondern die sich unterscheiden dadurch, dass sie Produkte herstellen, die relativ einzigartig sind. Oder die in der Lage sind, flexibel auf Situationen zu reagieren, also Kundenwünsche flexibel zu erfüllen, wo andere vielleicht schwerfälliger sind. Also das sind komplett andere Themen, und das ist auch nicht immer das gleiche Thema, komplett andere Themen, die relevant sein müssen oder wo wir sozusagen für Relevanz sorgen müssen, wo wir uns drum kümmern müssen, Innovationen auslösen, investieren und so weiter, um diesen Vorteil zu haben, den wir dann natürlich dann auch wiederum dadurch halt nutzen können, dass die Beschäftigten dort sagen, okay, dann können wir auch das Produkt für entsprechendes Geld und Marge verkaufen und halt entsprechende Entgelte zahlen. Also es, natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen erfolgreichem Unternehmen und entsprechenden Renditen und der Perspektive und auch der Situation, was Entgeltentwicklung angeht, der Beschäftigten in solchen Betrieben. Und wenn es keine Konkurrenzfähigkeit gäbe, dann haben wir als Gewerkschaften wenig Möglichkeiten, für eine Verbesserung zu sorgen. Dann sind wir eher in der Defensive, das ist klar.
Was wären denn jetzt mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation so die Wünsche, die Sie an die Politik hätten, oder die Lösungen, die Sie sehen, um aus die wirtschaftliche Situation wieder zu verbessern, Wachstum zu bekommen, die Industrie zu stärken?
Also im Endeffekt ist es unglaublich wichtig, Verlässlichkeit zu erzeugen, Sicherheit zu geben, also sozusagen Rahmenbedingungen zu definieren, in denen oder unter denen Wirtschaft stattfindet. Das hört sich so nach einer Selbstverständlichkeit an. Die Lebenserfahrung der letzten 24 Monate war da eine komplett gegenteilige. Und das hat auch viel dazu beigetragen, dass diese hohe Unsicherheit und mit all den Konsequenzen jetzt so eine hohe Relevanz hat. Also das wäre halt ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, zu gucken, wo sind wir stark. Und da ist halt, sag ich mal, bisher einer der, der Erfolgsfaktoren in Deutschland in der Industrie war halt die Produktion von Automobilen oder auch von Nutzkraftfahrzeugen und so weiter. Und da halt auch tatsächlich auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und da braucht's, also in anderen, Mitwettbewerbern, ob jetzt in China, in den USA und so weiter, gibt's halt auch eine Produktion von Kraftfahrzeugen, aber halt auch staatliche Maßnahmen, die halt diese Transformation in dieser Branche hin zur Elektromobilität deutlich flankieren. Das haben wir hier in dieser Ausprägung in Europa, ich rede jetzt gar nicht mal von Deutschland, in Europa nicht. So, und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil, den kriegen wir auch nicht ausgeglichen durch Entgeltverzicht, sondern wenn es halt, im Wettbewerb Nationen gibt, die sagen, okay, wir investieren in Forschung, Entwicklung von Batteriezellen und mit staatlichen Mitteln, und wir setzen da sozusagen uns drauf und kümmern uns, dass das nach vorne geht, dass wir dort weiter sind wie der Rest, dann können wir hier mit Bordmitteln, sehen wir dann halt alt aus. So, und insofern braucht es halt Weichenstellungen hin, halt nochmal zur Unterstützung halt der von Forschung, Entwicklung, Industrie, von Leitmärkten rund um das Auto, finde ich, weil Deutschland halt auch sehr autolastig ist. Das kann man als Nachteil sehen. Es kann man als Vorteil sehen, aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache. Und insofern sollte man auch aus meiner Sicht dort ansetzen, weil nach wie vor haben wir dort eine hohe Anzahl von Wertschöpfung und Industriebetrieben. Und es braucht natürlich auch Investitionen in die Rahmenbedingungen, Infrastruktur. Also es muss viel investiert werden, wenn man halt vorne dabei sein will. Wir haben eine Situation, dass sich Wertschöpfung transformiert, dass sich neue Produkte etablieren, dass sich durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz auch Arbeitssysteme verändern. Und jetzt können wir sagen, okay, das lassen wir das mal den Markt richten. In anderen, sag ich mal, Volkswirtschaften oder halt jetzt, wie gesagt, China oder USA, da, wenn ich halt auf die großen Tech-Unternehmen gucke und so weiter, da gibt es Flankierungen, die einfach dazu beitragen, dass diese Unternehmen eine Nase vorn haben. Und wir hatten ja eben über Wettbewerb gesprochen, wenn es jetzt mal bezogen auf Entgelte. Also insofern braucht es dort aus meiner Sicht halt unbedingt entsprechende Maßnahmen, also zur Unterstützung von Elektromobilität, zur Transformation der Stahlwerke. Es braucht Rahmenbedingungen für grünen Stahl. Also es ist viel politisches Handeln notwendig, um Rahmenbedingungen zu schaffen, wo es nicht darum geht, dass halt Unternehmen Geld geschenkt kriegen, sondern wo investiert wird in die Zukunft. Wir sind im globalen Wettbewerb. Wir kriegen nicht verhindert, dass China als Staat diesen Fokus hat oder dass die USA mit entsprechenden Investitionsprogrammen unterwegs sind. Wenn wir das nicht verhindert kriegen, dann ist die Frage, verabschieden wir uns oder wollen wir nach vorne da sozusagen in Europa, ich rede jetzt nicht nur für Deutschland, in Europa halt dafür sorgen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Und da brauchst du einen Schulterschluss von Industrie und auch von allen gesellschaftlichen Trägern, zu sagen, okay, diesen Wettbewerb, den nehmen wir auf. Und wir sind nach wie vor gut. Also es ist jetzt nicht die Situation, dass man sagen kann, auch bei all diesen, also wir haben jetzt ja nicht eine Situation, dass wir schlechteste Rahmenbedingungen hätten oder Betriebe, die sozusagen völlig aus der Zeit gefallen sind. Wir haben in der Infrastruktur ein Problem, da muss viel passieren, aber wir haben auch Betriebe, die nach wie vor mit hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und so weiter ausgestattet sind, die aber den Nachteil haben, ja, dass halt woanders andere Unterstützung stattfindet.
Das Thema klimaneutrale Wirtschaft ist ja ein Thema, was vielen auch Hoffnung macht, eben die Idee, dass man mit klimaneutralen Technologien, mit klimaneutraler Industrie, klimaneutralem Stahl Wirtschaftswachstum erzeugen kann und da halt quasi auch so eine Vorreiterrolle einnehmen kann und da halt dieses Sondermerkmal hat, was einen wettbewerbsfähig macht. Jetzt ist ein großes Projekt ja beispielsweise bei ThyssenKrupp, das Stahlwerk in Duisburg, wo sie grünen Stahl herstellen wollen, sind sie auch weiter dran, sagen aber trotzdem, die Wirtschaftlichkeit des Ganzen wird sehr schwierig, trotz hoher staatlicher Investitionen. Also auf der einen Seite gibt es viele, beispielsweise eben auch Politiker von den Grünen, die eben sehr darauf setzen, okay, das ist die Lösung, wir müssen klimaneutral wirtschaften, so kommen wir wirtschaftlich auch wieder voran. Andere sagen, ja, das wäre schön und das müssen wir auch trotzdem machen, weil das halt aus Klima, wegen dem Klimawandel notwendig ist. Aber dass das wirtschaftlich wirklich funktionieren wird, wird auch von vielen Seiten bezweifelt. Eben auch von Leuten, die jetzt, sag ich jetzt mal, Mitglied der Klimabewegung sind und sich für Klimaschutz einsetzen. Wie würden Sie denn sehen, die ja quasi die Vereinbarkeit von der klimaneutralen Transformation in der Wirtschaft und wirtschaftlichem Erfolg?
Also insgesamt würde ich mir vor allen Dingen global mehr Einigkeit darin wünschen, halt die Klimaziele wirklich ernst zu nehmen und die daraus resultierenden Notwendigkeiten konsequent anzugehen. Das war schon besser. So, und sag mal, die Ausrichtung, die wir als IG Metall in dem Zusammenhang einnehmen und halt auch ein Stück weit halt, glaube ich, die deutsche Wirtschaft oder Europa hat sich ja auch orientiert an dem, wie man global sich versprochen hat, das Thema Erderwärmung als Thema zu bearbeiten. So, was ich wahrnehme, ist, dass so diese Verabredungen ein Stück weit in Frage gestellt werden. Jetzt auch unter der Regierung von Trump, nochmal im Besonderen ein Stück weit in diese Richtung halt eine Entwicklung stattfindet und auch in Europa halt nochmal die Debatten ein Stück weit neu diskutiert werden. Das macht Das ist, finde ich, sehr, sehr schlimm, weil wir halt in eine Situation kommen, dass wenn wir dort nicht konsequent voranschreiten, dass wir es tatsächlich riskieren, weite Teile dieses Planeten plötzlich unbewohnbar zu machen mit all dem, was dranhängt. Also deswegen ist eigentlich das Ziel, klimaneutral zu fertigen, finde ich erstmal ausgesprochen richtig. Und ich bin mir auch sicher, dass das nochmal sich verändert. Also dass sozusagen die Perspektive auf das Thema sich verändert mit zunehmenden Katastrophen in dieser Welt. So, wir haben aber nicht vielleicht die Geschwindigkeit, die wir uns noch vor 2, 3 Jahren bei dem Thema gesehen haben. So, und das führt jetzt so ein bisschen zu einer Situation, dass wir ja, vermeintlich einen gewissen Nachteil haben im globalen Wettbewerb, wo andere sagen, naja, geht auch mit dreckigem Stahl, geht auch mit weiterhin entsprechend, was weiß ich, fossilen Kraftstoffen und so weiter. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dies ja in naher Zukunft auch nochmal anders diskutiert wird. Deswegen ist halt die spannende Frage, wie schaffen wir es, trotzdem Technologieführer zu werden, wenn es um Transformation geht? Wie schaffen wir es, die Veränderungen, die wir als Deutsche oder als Europäer in diese Richtung unternehmen, wie schaffen wir es, unsere Märkte so zu schützen, dass halt auch grüner Stahl wettbewerbsfähig angeboten werden kann und nicht halt, sag ich mal, mit dreckigem Stahl, der irgendwo anders unter katastrophalen Bedingungen produziert wird, dann hier auf dem Markt zu diesen, sag ich mal, zu den natürlich auch anderen Preisen verkauft werden kann. Also an den Themen muss nach wie vor gearbeitet werden. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, die richtigen Entscheidungen nach vorne zu treffen. Und das sind nicht die Antworten der Vergangenheit. Also jetzt zum Beispiel das Thema des Verbrenners. Natürlich wird es in Zukunft dauerhaft auch weiterhin Verbrennungsmotoren geben, weil man nicht überall eine Batterie einbauen kann und es wird noch eine Zeit brauchen und so weiter. Aber ich bin mal sicher, dass das Thema bei PKWs in Europa, egal was Politik beschließt, Verbrenner aus, hin oder her, ja, dass das genau in diese Richtung geht. Dass die Menschen, weil es hat jede Menge Vorteile. Kostenthema noch im Augenblick. Aber das ist ein Thema aufgrund halt, sag ich mal, der Technologiesprünge, die es dort gibt, was an Bedeutung verlieren. 2035 sind noch 10 Jahre. Also ich bin mal relativ sicher, dass zum Beispiel diese Thematik der batterieelektrischen Antriebe, die wird sich durchsetzen. So, jetzt können wir sagen, naja, okay, machen wir hier mal langsam, weil Verbrenner läuft ja gerade auch noch. Und vielleicht verkaufe ich ja noch in 20 Jahren ein, wenn wir halt hier sozusagen die Rahmenbedingungen verändern. Der Markt, der wird batterieelektrisch. Da bin ich der festen Überzeugung. Und es ist umso wichtiger halt, dass auch, sag ich mal, die Industrie auch durch dieses Tal der Tränen, was es jetzt ja so ein Stück weit auch ist, dass wir da durchkommen. Dass wir gucken, dass wir natürlich jetzt auch noch Verbrennerfahrzeuge produzieren. Why not? Ja, bis 2035 sind noch 10 Jahre. Ich kann also noch 10 Jahre lang so ein Auto kaufen. Aber darauf zu vertrauen, ich kann das auch noch in 20 Jahren und so weiter, das wäre fahrlässig. Wir brauchen jetzt attraktive Modelle zu bezahlbaren Preisen. Wir haben dort einen technologischen Fortschritt und wir brauchen auch die Technologie im Land. Also die Batterie ist, was früher der Motor war. Also müssen wir uns auch um Batterieforschung, Batterieentwicklung, Batterieproduktion im eigenen Land kümmern. Und nur weil es in China billiger ist, das wäre fahrlässig, weil dort ist die Innovation. Also wir müssen auch dafür sorgen, dass in Europa entsprechendes stattfindet. Und das lässt sich auf viele Bereiche jetzt übertragen. Das ist ja nur ein Beispiel, wo Transformation relevant ist, in der Stahlindustrie auch. Was halt in der Stahlindustrie dazu kam, und was halt auch für die Automobilindustrie gerade ein Riesenproblem ist, ist die Tatsache, dass einfach deutlich weniger Autos verkauft werden. Das hat jetzt gar nichts mit Batterie oder mit Verbrenner zu tun, sondern es werden einfach deutlich weniger Fahrzeuge gekauft und verkauft, als in allen Prognosen vorhergesehen wurde und als die Planzahlen hergeben und auch die Kapazitäten. Und dadurch, dass ich halt weniger verkaufe, gehen Margen runter, wird weniger Stahl benötigt und ähnliches. Wir haben eine hohe Verunsicherung bei Verbrauchern. Die sagen, okay, was für Auto kaufe ich mir und so weiter. Also auch vieles nochmal sozusagen schlecht von Politik gemacht, ein Stück weit. Weil dort eigentlich sind die Rahmenbedingungen relativ verlässlich. Ich kann mir heute einen Verbrenner kaufen und habe überhaupt kein Problem. Den kann ich bis 2035 und drüber hinaus fahren. Und trotzdem wird so diskutiert, als wäre das so ein hartes Verbot. Bei der Batterieelektrik ist unklar, gibt es jetzt Förderung oder nicht. Warten wir mal, bis die Regierung sozusagen im Amt ist. Da ist deshalb auch Geschwindigkeit und schnelle Entscheidung und Verlässlichkeit notwendig. Und ich bin mal sicher, es springt auch an. Also die aktuelle Situation ist ja eher die, dass wieder mehr Fahrzeuge produziert werden. Wir haben Sonderschichten zum Beispiel bei Volkswagen in Wolfsburg und so weiter. Und wir hatten echt ein Tal der Tränen. Und das hat sich natürlich in der Stahlindustrie auch massiv ausgewirkt, weil halt ein Großteil der Produktion geht halt in Autos. Und wenn da die Nachfrage einbricht, bricht natürlich auch die Produktion ein beim Stahl. Und dadurch ist es schwieriger, diese Transformation zu finanzieren. Da kommt eins zum anderen. Und ThyssenKrupp ist nochmal ein Sonderthema, weil es dann auch sozusagen um mehr geht als nur um den reinen Stahl. Aber
Gleichzeitig ist
ja.
ja auch noch ein weiteres Problem, dass China beispielsweise eine starke Überproduktion auch hat und deswegen dann mit den Überkapazitäten, die sie haben, den Markt eben auch mit günstigen Preisen dann fluten, was natürlich auch zu Problemen führt. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen über die Bildungsarbeit der IG Metall sprechen. Da sind Sie ja auch
Sehr gern.
sehr engagiert. Als ich davon gehört habe, habe ich mir erstmal gedacht, was denn für eine Bildungsarbeit? Was hat denn die IG Metall mit Bildungsarbeit zu tun? Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären?
Ja, sehr gern. Also vom Prinzip, also wir haben 7 Bildungsstätten und wir haben noch viel mehr lokale Bildung, die dann halt in ja, Konferenzhotels und so weiter stattfindet oder halt auch theoretisch in einem Nebenzimmer. Kommt darauf an, welches Format. Und 90.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer qualifizieren wir Jahr für Jahr. Und das ist notwendig aus einem einfachen Grund, weil es halt so ist, dass, ja, dass die Thematik der Interessensvertretung in Betrieben aus unserer Sicht in den Schulen halt ein bisschen zu kurz kommt, um es mal ein bisschen, sagen wir, diplomatisch zu benennen. Und es auch so ist, was ich allerdings für sehr, sehr gut heiße, dass halt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Vertretungsorgane, also Betriebsräte, in den Betrieben wählen. Und das gibt es ja nicht als Ausbildungsberuf. Also es gibt nicht sozusagen einen Bachelor im Betriebsrat oder irgendwas oder halt einen Facharbeiter Betriebsratstechnik, sondern das sind Menschen, die eine andere fachliche Qualifikation erworben haben, sich dann allerdings kandidiert haben und gewählt wurden von der Belegschaft, um ihre Interessen zu vertreten. So, und dafür braucht es dann halt Ausbildung, weil das sind Kolleginnen und Kollegen, die sind möglicherweise Ingenieure oder auch theoretisch Hilfsarbeiter am Band oder sonst was, aber es spielt alles auch gar keine Rolle. Die brauchen allerdings jetzt also erstmal ein fachliches Wissen über Rechte und Pflichten und natürlich halt auch ja, ein Learning. Ja, wie kriege ich denn überhaupt eine Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber verhandelt? Wie kriege ich das auch so, ja, durchgesetzt im Betrieb, dass am Ende ja eine Regelung rauskommt, wo nicht Arbeitnehmer sozusagen gemaßregelt werden, sondern wo es halt sozusagen wechselseitig einen Profit gibt, dadurch, dass man was Besseres nach vorne aufgeschrieben hat. Das sind halt Motive, wo wir sagen, okay, das funktioniert nur, wenn man halt auch die Kolleginnen und Kollegen entsprechend abholt und qualifiziert. So, und dann haben wir natürlich auch Interessen als IG Metall, neben der guten Beratung, sag ich mal, für Belegschaften über Betriebsräte, dass wir natürlich auch Menschen qualifizieren müssen. Warum wollen wir in der Tarifbewegung? Wir hatten ja eben so ein paar Themen schon mal angerissen, Arbeitszeitgesetz. Hört sich ja erstmal cool an zu sagen, lass uns doch flexibel arbeiten. Wenn man dann aber guckt, okay, eigentlich werden wir gerade veräppelt und es geht gar nicht um Flexibilität, sondern um Entgrenzung. Das muss man, darüber muss man halt dann auch entsprechend ja, debattieren können, qualifizieren können, motivieren, auch gegebenenfalls Widerstand zu leisten. Ja, also ich meine, wir sind ja auch durchaus dafür bekannt, Bewegungen zu erzeugen für Themen, für Forderungen, die auch gesellschaftspolitische Relevanz haben können. Und das machen wir mit der Arbeit halt in den Bildungszentren.
Ein anderes wichtiges Thema, was ich noch ganz gerne besprechen würde, wäre das Thema Rechtsextremismus, was das eben auch für die IG Metall bedeutet und wie die IG Metall mit Rechtsextremismus in Kontakt kommt, und wie sie das wahrnehmen.
Also vom Prinzip ist es so, dass halt freie Gewerkschaften, und jetzt haben wir ja in Deutschland, nur in einer Demokratie wirklich frei sind. Es gibt keine freien Gewerkschaften in diktatorischen Systemen. Die regeln dann andere Dinge, disziplinieren die Menschen oder sorgen dafür, dass man einmal im Jahr in Urlaub darf oder sowas. Aber dieser Aushandlungsprozess, der uns ja auch durch das Grundgesetz gegeben ist, nämlich halt neben den Mindestbedingungen, die der Gesetzgeber regelt, für Branchen oder einzelne Betriebe dann die tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu regeln, das verlangt natürlich eine Freiheit. Das verlangt auch eine Sicherheit, dass man im Handel nicht inhaftiert wird oder sowas, ja, weil man halt sich, was weiß ich, gegen Staatsorgan oder gegen andere Dinge richtet. Deswegen ist für uns halt als IG Metall und ich denke für alle Menschen in diesem Land ist so wichtig, dass wir einen Fokus darauf haben, haben wir eine funktionierende Demokratie. Und alle, die sich dafür einsetzen und engagieren, daran was zu ändern, haben zwangsläufig mit uns als IG Metall ihren Gegner. Und das ist halt so, weil das wäre das Ende eines tatsächlich fairen Aushandlungsprozesses, einer echten Interessensvertretung. Und jetzt mal unabhängig von, das hat gar nichts mit Ideologie jetzt erstmal zu tun, sondern das wäre so. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns alarmiert. Ich meine, wir haben es ja schon mal erlebt als Gewerkschaften, ich glücklicherweise nicht, andere Generationen. Das Erste, was halt stattgefunden hat nach der Machtergreifung, war das Verbot von Gewerkschaften oder halt vom Prinzip die Gleichschaltung. Also sozusagen nach der Pfeife des Führers sollte getanzt werden. Da war Schluss mit Interessensvertretung, Aushandlungsprozessen und mit Menschlichkeit. So, das sind halt die Dinge, die uns da alarmieren und uns motivieren, wenn wir halt sagen, sozusagen rechte Ideologien greifen um sich. Ja. So, wir haben damit in den Betrieben aber jetzt auch gute Erfahrungen. Also was gute Erfahrungen im Sinne von, ja, es gibt Menschen, die tatsächlich halt ja, die AfD möglicherweise gewählt haben und ähnliches. Aber wir sind ja unterwegs und sagen, okay, dann lass uns mal reden. Ja, also das ist unser Ansatz, zu sagen, nicht hier, du hast so etwas getan, was uns dazu bringt, sozusagen hier den Dialog zu beenden, sondern ganz im Gegenteil. Was ist los? Ja, weil es gibt ja Motive. Was ist das, was dich stört und dich sozusagen dazu gebracht hat, nicht mehr dem zu vertrauen, was bisher im Angebot war? Jetzt, wenn wir jetzt mit dem politischen Diskurs bleiben. Und in den Betrieben ist es so, dass halt die Vertretungsmacht der IG Metall und der Gewerkschaften eigentlich nach wie vor ungebrochen ist. Also wir haben keine relevanten Gruppen von rechten Betriebsräten oder Ähnlichen in den Betrieben. Das ist eher was ein politisches Phänomen, aber das ist ja für uns trotzdem wichtig, weil politische Rahmenbedingungen sind notwendig für unsere Handlungsfähigkeit im Betrieb. Und das sind so ein bisschen die Zusammenhänge, an denen wir oder entlang denen wir halt uns dort ja, bewegen. Ja.
Was sind denn aktuell so die, ja, größten Gefahren, die Sie für unsere Demokratie sehen?
Ja, also vom Prinzip ist es schon so, dass wir ja wahrnehmen müssen, dass halt Wahlergebnisse bei Parteien ein Stück weit gelandet sind oder halt Zuspruch gefunden haben, die halt von Establishment reden und so weiter, also verschleiern so ein Stück weit mit Begrifflichkeiten eigentlich das, was Demokratie ausmacht, Aushandlungsprozesse und ähnliches. Und sagen, naja, hier, wollen eigentlich komplett was anderes. Ja, so. Und das ist natürlich ein Risiko. Und ist, was mich halt schon ein bisschen verblüfft, ist, dass wir als Gesellschaft anscheinend nicht gut vorbereitet sind. Weil man kann sich ja schon fragen, ja, wieso ist es so einfach möglich, dann doch so einen hohen Stimmenanteil? Also bei allem Verständnis für Unzufriedenheit, weil wir haben echt. Es gibt viele Gründe und viele Dinge, die zu diskutieren und zu kritisieren sind und die nicht in Ordnung sind und sich verändern können und verändern sollten, wo wir als Gewerkschaften ja auch Forderungen haben und, und. Also da gibt es keinen Grund zu sagen, hier ist alles toll. Nein, ganz im Gegenteil. Aber es lässt sich nicht verändern dadurch, dass man glaubt, es gibt jemand, der einem sagt, was er zu tun hat, sondern es ist mehr gesellschaftliches Engagement insgesamt notwendig. Und das ist schon ein Stück weit, sag ich mal, für mich auch überraschend, zu erkennen, ja, in so einer zugespitzten Situation, wo es drauf ankommt, ja, wo halt einfach ein paar Dinge schwierig sind, wo Solidarität wichtig wäre, wo auch so ein Stück weit rechts und links gucken oder auch mal gemeinsam in die Hände spucken und, und. Da zieht man sich sehr schnell zurück und sagt, ja, hier, es geht nur um mich, ja, so, und auch so auf die Zuschauerbank. Sollen die mal machen? Sollen die mal liefern? Wie sozusagen im Warenhaus, als Demokrat greife ich ins Regal und nehme mir das, was mir gefällt. Das ist nicht Demokratie. Sondern Demokratie ist etwas, wo man sich halt gemeinsam mit anderen, ja, engagiert einsetzt. Auch für andere vor allen Dingen und nicht nur für sich selbst. Und da glaube ich, da müssen wir nach vorne hin auch nochmal überlegen, wie kriegen wir das in Schulen und auch danach ein Stück weit stärker verankert, gesellschaftliches Engagement. Ja, weil, also Demokratie muss man halt lernen. Das hat Oskar Negt mal gesagt. Wenn ich einen König habe oder so einen Führer oder so, brauche ich nichts zu lernen, der sagt mir, was ich zu tun habe. Das ist bei uns zum Glück anders. Das bedeutet aber auch Verantwortung. Ja? Also Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen und nicht anderen alles zu überlassen. Und da glaube ich, da Also da sind wir nicht so gut aufgestellt, sonst hätten wir ja eine andere Debatte, wenn es um rechte Positionen geht. Geht gar nicht mal um Partei, sondern um rechte Positionen. Da bin ich schon ein bisschen ja am Grübeln. Was kann man oder was müssten wir dort noch mal nach vorne hin besser machen? Als Gesellschaft vor allen
Ja,
Dingen.
welche Rolle könnte denn die IG Metall in dem Ganzen spielen, eben auch Demokratie zu stärken, auch eben Bildungsarbeit im Bereich Demokratie zu leisten und halt eben daran zu arbeiten, dass Menschen wieder mehr Vertrauen in diese demokratischen Prozesse auch bekommen?
Ja, jede Menge, aber auch nicht allein und nicht alles. Ja, also vom Prinzip bräuchten wir oder würden wir uns wünschen, dass es tatsächlich auch in den Betrieben sowas gäbe wie Demokratiezeit. Also dass auch Belegschaften nicht nur in den Betrieb kommen, um zu arbeiten und nochmal nach Hause zu gehen, sondern dass halt auch im Betrieb eine größere Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Entscheidungsprozessen möglich war oder möglich wäre. Also, dass es nicht nur ein gewähltes Organ Betriebsrat gibt, das ist ja auch dann wieder so eine Delegation von eigener Verantwortung auf andere, sondern dass es dort auch mehr als viermal im Jahr eine Betriebsversammlung, die ja eher eine Informationsveranstaltung ist, dass es halt Räume gibt und Möglichkeiten gibt für einen breiteren Austausch, für mehr Beteiligung. Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Man verbringt einen Großteil seiner Lebenszeit in einem Betrieb. Und ob in einem Betrieb so ein herrschaftliches, königlich geführtes Unternehmen ist oder ob es tatsächlich Partizipation untereinander, sozusagen gemeinsames Weiterentwickeln gibt. Also ich will hier jetzt, also mir geht es jetzt nicht darum, da irgendwie so Gespinste aufzubauen, aber da geht mehr, als es ist. Und da sind wir auch mit den Arbeitgebern im Austausch, in diese Richtung mehr zu wagen. Ja, leider, haben die dann ein bisschen anderen Blick, haben da ein bisschen Angst, was passiert dann da und so weiter. Aber die Erfahrung ist doch die, dass in Unternehmen, wo sich also Arbeitgeber auf sowas einlassen, jetzt mal unabhängig von der Regulierung im Tarifvertrag oder so, sondern aufgrund ihrer eigenen Haltung, sind die Unternehmen, also jetzt zum Beispiel auf den Start-ups, sind die Unternehmen, die sehr erfolgreich sind. Weil sie halt nicht sagen, ich weiß, wohin die Reise geht, sondern sagen, lass uns mal einen Plan machen, gemeinsam. Hier stehen wir, was sind unsere nächsten Ziele, wie kriegen wir das gemeinsam hin? So, und da würde ich mir mehr davon wünschen. Und das haben wir in vielen Industriebetrieben in dieser Ausprägung bei weitem nicht. Ja. Und was wir natürlich ermöglichen, aber da sind halt die Möglichkeiten auch ein Stück weit eingeschränkt, ist ehrenamtliches Engagement in der Freizeit. Das verlangt aber, das, was ich eben gesagt habe, ein Mensch, der nach der Schule oder aufgrund von was auch immer gelernt hat, zu sagen, ja, wenn sich hier was im Betrieb verändern will, dann reicht es nicht, Mitglied der IG Metall zu sein, dann reicht es nicht, alle 4 Jahre im Betriebsrat zu wählen, sondern dann muss ich auch mal zu einer Versammlung gehen, die am Wochenende oder nach der Arbeit stattfindet und da, um denen mal meine Meinung zu sagen oder auch ein Angebot zu machen, mitzuarbeiten bei verschiedenen Themen. Und da machen wir sehr, sehr viel. Also ich glaube, dass wir in den Betrieben auf jeden Fall das Thema Solidarität, das Thema auch von Beteiligung, gemeinschaftlicher Weiterentwicklung als IG Metall, also überall sehr hochhalten und vertreten und ein echter Stabilitätsanker dann auch
Ja.
sind. Aber nur an der Stelle, ja.
Wenn
Das
wir
sind unsere Kernaufgaben der
jetzt
Betriebe.
mal auf die Zahlen schauen, wie viele Menschen denn überhaupt in Gewerkschaften Mitglieder sind, aktiv sind, dann sehen wir ja schon, dass seit den 1990er Jahren die Zahlen gut zurückgegangen sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die IG Metall schauen, in den 90er Jahren noch etwa 2,6 Millionen, jetzt etwa 2,1 Millionen. Heute beim Deutschen Gewerkschaftsbund sieht es ähnlich aus. Mal knapp 9 bis 10 Millionen, heute eher 5 bis 6 Millionen. Viele junge Menschen kennen sich auch mit Gewerkschaften quasi gar nicht mehr aus oder haben da gar keinen Bezug zu und wissen gar nicht, oh, soll ich mich da jetzt irgendwie engagieren oder nicht? Was würden Sie den jungen Menschen sagen, warum es sich lohnt, Teil einer Gewerkschaft zu sein, und was das auch für Sie für Vorteile bringt und sowohl für Sie persönlich als Individuen, aber eben auch für die Gesellschaft als Ganzes?
Also die Mitgliederentwicklung, mit der kann man natürlich nicht zufrieden sein, keine Frage. Und der Zusammenhang ist ja ein ganz einfacher. Je stärker wir sind, also je mitgliederstärker wir sind, desto ja, mehr Möglichkeiten haben wir auch mit unseren Ideen, mit unseren Forderungen und so weiter wahrgenommen zu werden oder auch Dinge durchzusetzen. Also insofern gibt es einen direkten Zusammenhang. Eine starke Mitgliederorganisation ist auch gleichzeitig stark, wenn es darum geht, Interessen zu vertreten. Also deshalb können wir da auch nicht zufrieden sein mit der Entwicklung. Trotzdem sind wir ja nach wie vor sehr engagiert und auch durchaus haben wir auch einiges vorzuzeigen. Aber deshalb kümmern wir uns natürlich auch massiv um die Frage, ja, was können wir als IG Metall alles anbieten, damit wir attraktiv sind und dass halt viele auch Mitglied werden. Also das ist ein Thema, was uns sehr bewegt. Ich kann nur jedem Arbeitnehmer empfehlen und auch jeder Arbeitnehmerin, ja, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein, weil also es gibt so viele Gründe. Also ich sage mal den Wesentlichsten. Es ist so, dass unsere Gesetzgebung so organisiert ist. Ich meine, das ist ein relativ statisches Argument, aber eigentlich ist es das Wesentliche, dass der Gesetzgeber sagt, und das gilt in der Bundesrepublik so, wir legen nur Mindestbedingungen fest. Das sind dann mal 24 Tage Urlaub. Das ist eine Arbeitszeit von 60 Stunden in der Woche, die möglich ist. Oder 48 im Schnitt in der Woche. Das ist ein regelmäßiger Samstag. Das ist, ja, also es ist alle, beim Entgelt ist es der Mindestlohn. Das ist das, wo sich ein Arbeitnehmer in Deutschland drauf verlassen kann. Das steht ihm zu. Das ist Gesetz. Und den Mindestlohn haben wir noch nicht mal so lange. Da gab es vorher gar nichts. So, wenn sich, und gleichzeitig ist es so, dass halt unsere Verfassung sagt, wir als Gesetzgeber sind eigentlich nicht schlau genug, für jede Branche, für jeden Betrieb das Richtige zu regeln. Deshalb machen wir nur das Minimum. Das Richtige sollen Gewerkschaften regeln. So, und wenn man jetzt mal auf die Wirklichkeit guckt, dann sind wir natürlich in vielen Branchen stark, weil wir halt organisiert sind und kriegen es geregelt. Dort passt es dann auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber es gibt auch Bereiche, da gibt es keine Gewerkschaft. Da sagen die Arbeitnehmer, ja, was soll ich da? Ja. Oder der Arbeitgeber sagt, wollen wir hier nicht. Und man lässt sich dadurch beeindrucken. Und da stimmen dann halt die Einkommen und die Entgelte und die Bedingungen halt häufig nicht. Das heißt, eigentlich müsste in unserem Schulsystem es so angelegt sein, natürlich müssen wir attraktiv sein, natürlich dürfen wir keinen Unsinn treiben und so weiter, sonst kommt ja keiner dazu uns. Das ist immer, immer richtig. Aber es müsste in unserem Schulsystem eigentlich auch so angelegt sein, dass jeder, der aus der Schule kommt und sagt, ich gehe jetzt arbeiten, dass der erste Weg ins Gewerkschaftsbüro führt und sagt, hier, ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben und jetzt werde ich hier Mitglied, weil ich weiß, jetzt durch euch habe ich die Bedingungen. Ja, wo verhandelt man denn einen Arbeitsvertrag frei aus? Ja, in aller Regel oder einen Ausbildungsvertrag. Den kriegt man vorgelegt, kann man unterschreiben. Also es gibt wenig Bereiche oder wenig Möglichkeiten, da wirklich groß Einfluss zu nehmen. Und dann weiß man auch nicht mehr, ist das jetzt gut verhandelt oder werde ich jetzt da gerade auch noch reingelegt. So, das müsste eigentlich normal sein. Das ist es aber in Deutschland nicht. Es gibt Länder, da ist es anders. Muss man ehrlicherweise sagen. Da gibt es eine andere Haltung zu dem Thema. Ja? Weil man halt auch anders, ja, es ist immer die Frage, ich verhalte mich so, wie meine Informationen sind, die ich habe. Wenn ich die Information hätte, wie wichtig das ist, ich habe mehr Urlaub am Ende des Tages, ich habe mehr Sicherheit, die Entgelte entwickeln sich, ich habe eine Vertretung, wenn es schwierig wird und so weiter. Wenn es diese Informationen gibt, dann gibt es auch mehr Bereitschaft. Und wir müssen halt als IG Metall und natürlich auch die anderen DGB-Gewerkschaften immer uns sozusagen sehr aktiv äußern und gucken, wo kommen wir dann tatsächlich dann halt natürlich auch in Berührung mit den Menschen, um ihnen das zu vermitteln. Und das funktioniert nicht, sag ich mal, unterm Sonnenschirm neben Lidl in 3 Minuten, ja, so wie es vielleicht dann beim Wahlkampf irgendwie eine Rolle spielt, sondern da brauchst du auch Vertrauen und so weiter. Und das ist erklärt schon auch die Schwierigkeit, die wir ja doch manchmal haben. Ja. Und trotzdem, um es nochmal zu sagen, wir machen viel in Sachen Jugend. Wir haben gerade die Auszubildenden, Ausbildungsvergütungen wunderbar geregelt. Wir engagieren uns sehr intensiv gerade darum, dass in Ballungszentren auch Wohnheime für Auszubildende entstehen, weil sie sich eigentlich, sage ich mal, in diesen Bereichen dann eigentlich gar keinen, wenn sie da in so einer Großstadt eine Ausbildung machen wollen, wissen sie nicht, wie sie so mit der Ausbildungsvergütung ihre Unterkunft bezahlen sollen und, und. Also es gibt so viele Themen, die nach wie vor relevant sind und insbesondere auch für junge Leute sehr relevant sind.
Ja, zum Abschluss würde mich auch noch interessieren, was denn bei Ihnen damals quasi der Schritt war oder die Idee war, die Sie jetzt dazu geführt hat, Teil einer Gewerkschaft zu werden und dann auch hinterher ja für eine Gewerkschaft zu arbeiten.
Also die Idee bei mir war halt, also ich habe Werkzeugmacher gelernt, muss man ja dann auch sagen, was hat er dann, wo war er mit Gewerkschaften in Berührung gekommen? Bei den Fordwerken. Das war im Saarland, in Saarlouis, das ist ein wunderbarer Ausbildungsbetrieb, wunderbarer Arbeitgeber zu der damaligen Zeit gewesen. der somit die besten Arbeitsbedingungen geregelt hat für das Saarland. Man war also relativ stolz, wenn man dort einen Ausbildungsplatz gefunden hat, in einer Zeit, wo es halt deutlich zu wenig Ausbildungsplätze gab im Verhältnis zu den Schulabgängern. Also insofern war das für mich eigentlich eine super Sache. Könnte man ja sagen, okay, daraus ergibt sich dann, brauche ich ja keine Gewerkschaft, weil es war ja erfolgreich. Nee, war aber anders. Weil mein Ehrgeiz mir gesagt hat, naja, die Ausbildungsbedingungen sind zwar gut, aber es gibt ein paar Punkte, da könnten sie besser sein. Also mein Antrieb war, jetzt nicht zu sagen, ich brauche mehr Urlaub, mehr Geld oder sonst was. Ich habe mich sogar gewundert, weil ich hatte in meinem Ausbildungsvertrag 28 Tage Urlaub und plötzlich waren es 30. Ich wusste nichts von Tarifvertrag, bin ich ganz ehrlich. Bin dann der Sache nachgegangen und habe gesagt, hier ist ein Druckfehler auf meiner Entgeltabrechnung. Wieso habe ich plötzlich 2 Tage Urlaub mehr? Ah ja, da gibt es einen neuen Tarifvertrag. Oh, super. Habe mich natürlich gefreut. Habe die Zusammenhänge gar nicht gewusst. Ja, so. Und das ist halt ein bisschen das Thema, was ich eben hatte. So, aber was mich motiviert hat, war, dass ich halt, obwohl die Ausbildung wirklich gut war, es gab aber ein paar Sachen, die hätten anders laufen können, besser sein können. So, und dann hatten wir uns in der Ausbildung, und damals gab es halt eine Jugend- und Auszubildendenvertretung auch in dem Betrieb, überlegt, ja, wie kriegen wir denn dieses Thema, wie kriegen wir dieses Thema besprochen und auch verändert? Insbesondere hatten wir zu wenig Ausbilder für auch neue Berufsbilder, die es gab und so weiter. Ja, da gab es gerade eine Veränderung, so ähnlich wie jetzt mit KI oder so. Ja, gab es damals halt, es war die Zeit, wo so die Robotik in die Betriebe reinkam und sagen wir, da waren die Ausbilder, die kamen noch aus einer anderen Zeit. Es gab neue Anforderungen und so weiter, die wir natürlich, oder ich als Auszubildender gerne auch erworben hätte. So, und dann hatten wir halt das Thema mehr Ausbilder. Mehr Ausbilder sind hohe Kosten. Also nicht so, dass man dort auf der seitens der Ausbildungsleitung das früh cool fand. Dann haben wir uns eine Durchsetzungsstrategie auch tatsächlich überlegt, mit den Auszubildenden, mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und Betriebsrat zusammen und haben es geschafft, ja, 4 zusätzliche Ausbilder für die Berufsbildung, für die Berufsausbildung durchzusetzen. Also sozusagen Vollzeitausbilder in der Ausbildungswerkstatt. So, und in dem Zusammenhang bin ich IG Metall-Mitglied geworden. Und das war auch so mein Erleben, so am Anfang. Und wir hatten dann am Ende ja eigentlich die gesamte Ausbildungswerkstatt in der IG Metall auch organisiert. Wir hatten sogar am Ende alle Ausbilder in der IG Metall, weil die natürlich auch gesagt haben, ja, mehr Ausbilder, es ist ja nicht so, dass die da was dagegen gehabt hätten. Mehr Ausbilder war ja für sie auch eine Entlastung oder die Möglichkeit, enger sozusagen Ausbildung an den Menschen zu bringen, weil man mehr Zeit hatte, sich auch vielleicht um die Schwächeren in der Ausbildung zu kümmern oder einen zusätzlichen Inhalt anzubieten. Also das war, und das ist auch, finde ich, ein schönes Beispiel vielleicht, weil das zeigt, am Ende des Tages gab es nur Gewinner. Ja, wir hatten eine bessere, also ich war ein besser qualifizierter Mensch nach der Ausbildung als ohne diese zusätzlichen Engagement oder ohne dieses zusätzliche Engagement. Die Ausbilder waren zufriedener. Ja, und das Unternehmen hat an Renommee gewonnen, weil sozusagen nochmal deutlicher, wir hatten auch erreicht, dass dann halt Roboter sozusagen zum Programmieren in die Ausbildungswerkstatt kamen und ähnliches. Also da war einiges, was wir dort verändert haben. Ja. Eine Motivation war bessere Ausbildungsbedingungen.
Vielen Dank, Herr Reinstädtler, für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.